SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Herzlich willkommen zum SWR 2 Lesenswert Gespräch. Mein Name ist Alexander Wasner. Heute geht es Corona-bedingt aus zwei Studios in Mainz und in Frankfurt. Ich sitze im SWR-Studio in Mainz, mein Gesprächspartner aber sitzt in Frankfurt in einem Tonstudio und es ist kein geringerer als Martin Mosebach mit seinem neuen Roman Krass. Wir unterhalten uns über Frauen und Geld und auf der anderen Seite reden wir auch über Gott und die Welt. Da sind also reichlich Reizthemen dabei. Herr Mosebach, rechnen Sie, was diesen Roman angeht, mit Empörungswellen, die momentan in Deutschland ja gang und gäbe geworden sind?
Die Empörung kann sich ja bekanntlich an so unerwarteten Gegenständen erregen, dass ich gar nicht wage, mir auszudenken, was da nun empörend wirken könnte. Ich habe, da ich selber weniger zur Empörung neige, da zu wenig Fantasie.
Gut, es ist erstaunlich, wie viele Interviews Sie derzeit geben müssen. Ist das jetzt alles so ein bisschen Corona-bedingt, dass Sie auf die Art und Weise statt Lesungen oder sonstiger öffentlicher Auftritte jetzt verstärkt Interviews und andere Medienkontakte haben?
Ja, selbstverständlich. Das ist auf jeden Fall eine Folge der Situation, dass keine Buchpräsentation in einem Literaturhaus stattfinden kann, dass keine Lesung in einer Buchhandlung stattfinden kann.
Wie ist es denn, einen Roman unter Corona-Bedingungen vorzustellen? Über das Schreiben würde ich gerne später noch mit Ihnen reden.
Das ist eben sehr eigentümlich, so wie ich natürlich jetzt hier eigentümlich auch in diesem Studio sitze, ganz allein und einfach rede, aber nur auf so eine Reflektorenwand blicke und mir vorstellen muss, dass ich jetzt zu einem Publikum rede. Es ist eine unwirkliche Situation. Also man ist sozusagen wie im dichten Nebel. Aber ja, man kann sich daran gewöhnen.
Oh, man kann sich daran gewöhnen? Wirklich?
Ja. Sicher, ja. Ich meine, das läuft ja jetzt auch schon eine ganze Zeit und dieses Abgeschnittensein von dem unmittelbaren Kontakt mit anderen Menschen, jetzt schon fast eine Art Normalität, nicht?
Ja, aber Sie feiern jetzt in diesem Jahr Ihren 70. Geburtstag im Sommer. Ja. Für einen Schriftsteller ist das kein Alter. Aber wie fühlen Sie sich, dass Sie auf einmal in eine Risikogruppe aufgenommen sind?
Ja, also ich freue mich darüber, weil ich dann schneller geimpft werde. Ich möchte unbedingt geimpft werden.
Sie möchten unbedingt geimpft werden?
Ja, na klar. Ich möchte wieder reisen. Ich möchte mich wieder unter Menschen bewegen.
Dann reden wir jetzt doch zuerst auch darüber, weil bei Ihnen ja ganz oft die Spielorte auch Schreiborte sind. Das heißt, Ihr neuer Roman spielt in Italien, in Frankreich, im hintersten Niemandsland, in Kairo. Und dieses Mal konnten Sie ja nicht dort schreiben, wo Ihr Roman spielte, oder?
Aber ich war ja an diesen Orten sehr lange und ich habe an diesen drei Orten auch Bücher geschrieben. Ich habe am Golf von Neapel viele Jahre lang in den 80er Jahren Westend geschrieben, mein Roman Westend. Ich habe in der France Profonde, da zwischen Poitou und Berry, habe ich eine lange Nacht geschrieben. Auch viele Monate lang. Und in Kairo habe ich das Beben geschrieben von vor 15 Jahren und dann später noch die 21, also diese Märtyrergeschichte. Also das sind Orte gewesen, die ich sehr, sehr intensiv kennengelernt habe durch langen Aufenthalt.
Und wann haben Sie Ihr neues Buch geschrieben?
Ich habe das neue Buch, das muss ich ein bisschen überlegen, angefangen, also jetzt das letzte Jahr war 2019, ich habe es 18 angefangen im Herbst 2018 und dann 19 habe ich das Rohmanuskript abgeschlossen.
Das heißt alles noch unter Vor-Corona-Bedingungen?
Alles noch unter Vor-Corona-Bedingungen und dann mit Corona 20 die Überarbeitung, die auch nochmal ein ganzes halbes Jahr gebraucht hat. Und das war dann schon also unter den Bedingungen des ersten Lockdowns und den habe ich dadurch kaum mitbekommen, weil das war nochmal eine Riesenarbeit und die wollte eben täglich bewerkstelligt werden und hätte ich sowieso nicht sehr viel anders tun können und bin insofern am Anfang durchaus ein Corona-Begünstigter gewesen.
Der Titel Ihres neuen Romans passt ja ein bisschen zu der Situation erstmal, in der wir uns alle befinden. Der Roman heißt Krass. Das ist so ein bisschen auch ein Wort der Jugendsprache. Das ist voll krass oder so, sagen Jugendliche ja wieder. Mhm. Wie kommen Sie denn auf diesen Titel? Das ist ja trotzdem, der Held so heißt, aber immer auch ein sprechender Name, oder?
Ja, es ist ein sprechender Name, natürlich. Aber der Held heißt so, und das Nachdenken über den Namen ist für mich eine der wichtigsten Sachen beim Entstehen eines Buches, weil ich der Privatmystik anhänge, dass der Name wirklich unlösbar mit einer Person verbunden ist.
Und helfen sprechende Namen beim Schreiben?
Also eigentlich ist es ja gefährlich mit den sprechenden Namen. Also man soll eigentlich nicht Namen nehmen, die jetzt schon so richtig sprechende Namen sind, also komische Namen zum Beispiel, die schon eine Art Karikatur der Person enthalten. Aber um jetzt mal in einem fantastischen Buch einen solchen Beispiel zu nennen, wenn in Buddenbrooks der Mann Grünlich heißt, dann weiß man schon, dass das ein Heiratsschwindler ist. Also da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, bin ich eigentlich normalerweise auch, aber dieser ungewöhnliche Mann, den ich da beschreibe, das war dann ganz klar, dass der Krass heißt. Dass der einen einsilbigen Namen hat, dass der irgendwie einen Namen haben muss, der wie ein Pistolenschuss ist.
So ein Überwältigungsnamen oder so.
Ja, dann wurden sehr viele Titel für das Buch erwogen, mit dem Verlag, mit meiner Lektorin. 20 Titel, ja, kann man sagen.
Ach ja.
Und es ging dann eigentlich immer wieder darauf zurück, das Beste ist einfach den Namen der Hauptfigur. Und das haben wir uns dann getraut, obwohl diese Fehlinterpretation da möglich sein könnte, dass es sich irgendwie, wie gesagt, an diesen Jugendjargon irgendwie anschmiegt. Aber da schon in den ersten Zeilen des Buches klar ist, dass Herr Krass die wesentliche Figur ist, da ist dieser Irrtum dann ganz schnell aus der Welt geschafft.
Er heißt dann auch noch Ralf Krass und Ralf schreiben Sie dann natürlich mit PH.
Ja, natürlich, das soll dann was Feineres sein.
Das ganze Buch ist auch in der alten Rechtschreibung geschrieben. Müssen Sie Ihren Verlag dazu überreden dann?
Das ist für die eine Selbstverständlichkeit. Das ist also für ihr literarisches Programm, darüber wird gar nicht gesprochen. Gut. Übrigens, die alte Rechtschreibung, die ist ja jetzt insoweit durch die Verdienste der Deutschen Akademie in Darmstadt, ist ja die alte und die neue Rechtschreibung doch sehr weitgehend aneinander angeglichen worden. Und dass so die eigentlichen richtigen Ärgernisse der neuen Rechtschreibung eigentlich schon entfernt sind und darüber hinaus auch freigegeben ist, wie man in ganz vielen Fällen schreibt. Also es ist, die Dramatik aus dieser Sache ist ein bisschen draußen.
Wir haben jetzt eine vorkonziliare Rechtschreibung sozusagen.
Ja, nicht ganz. Es ist eigentlich, ja, es sind Dinge freigegeben worden. Das ist eigentlich mehr nachkonziliar. Jeder macht, was er will.
Gut, dann müssen wir jetzt klären, wer ist Ralf Krass? Ralf Krass ist ein Geschäftsmann, Jahrgang 1935. Wir begegnen ihm 1988, als er mit seiner Entourage, einem Gefolge von Ärzten und Geschäftsleuten, in Neapel aufschlägt. Und die Charakterisierung, ja, da die fast jede Hauptfigur für sich selbst trifft, muss ich jetzt einfach den Autor fragen, der die alle in bisschen zusammenhalten kann. Wer ist eigentlich Ralf Krass? Wie denkt er und was ist das für einer?
Herr Wasner, Sie können sich vorstellen, ich meine, das Buch ist über 500 Seiten lang, dass ich das schwer jetzt zusammenfassen kann, denn das ist ja auch ein Mensch, der sich allmählich erst entfaltet. Also der hat eine erste Wirkung und die ist ziemlich unerträglich. Das ist sehr präpotent, ein Mensch, der von seiner Allmacht, von seiner Genie eben restlos überzeugt ist, der aber, wie sich dann auch herausstellt, vielleicht geschäftlich gar nicht auf so sicheren Füßen steht, dass das mit dieser Rolle, die er sich selber zuschreibt, so ganz und gar in Übereinstimmung zu bringen ist. Es wird dann auch so ein bisschen deutlich, es handelt sich hier eigentlich um einen Abenteurer. Die Leute, die um ihn da herum sind, das sind Parasiten.
Das sind Leute, später seine Ehefrau. Die Parasitenblase.
Das sagt später die Ehefrau, ja, die Parasitenblase. Das sind Leute, die ihn ausnutzen, zugleich genießt er es, von ihnen ausgenutzt zu werden, weil er darin auch die Schwäche seiner Parasiten erkennt. Also das ist alles sehr ambivalent.
Und es passt ja auch, dass...
Mann, ja. Ja, bitte?
Es passt ja auch, dass so jemand einfach den Buchtitel für sich blockieren muss. Also er verschwindet ja über größere Teile aus dem Buch.
Ja.
Und gleichzeitig ist er trotzdem irgendwie die ganze Zeit spürbar und hängt da drüber. Er ist so ein bisschen, also der erste Rezensent hat ihn jetzt mit dem Teufel verglichen. Ich war ganz im Gegenteil der Meinung, es ist eher ein seltsamer Heiliger.
Ja, vielleicht liegen solche Interpretationen ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Also seltsamer Heiliger, also auf jeden Fall ein naiver Mensch. Das scheint mir evident.
Mit einem ungeheuer großmannstuerischen Auftreten. Er läuft die ganze Zeit mit einem Geldkoffer, beziehungsweise er lässt einen Referenten oder einen Faktotum an seiner Seite mit einem Geldkoffer herumrennen und alles für ihn bezahlen. Dieses Faktotum ist eigentlich sowas wie die zweite Hauptfigur, aber natürlich in nichts würdig auf dem Titel des Buches zu erscheinen, sondern immer nur als Faktotum in der zweiten Reihe zu stehen. Der heißt Matthias Jüngel. Und von dem am Anfang gibt es eine kleine Beschreibung. Da sagt er, dass dieser Herr Krass irgendwie einfach nur pompös sei in seinem Auftreten. Das war ein Wort, das mir gut gefallen hat.
Ja, ich meine, nun ist dieser Jüngel ist eben selber auch eine ganz windige und gebrochene Existenz, ist ein Mensch, der sozusagen aus so einer getretenen Sicht von unten nach oben guckt, lauernd auch. Zugleich riesige Hoffnungen setzt, durch Ralf Krass reich zu werden und da zu profitieren zu können.
Und seine Verlobte endlich heiraten zu können.
Ja, die völlig schon verkrampfte Beziehung zu dieser Frau, die er auf der einen Seite wahnsinnig liebt, die er dann wie ein Stalker verfolgen soll, schließlich die für sich gewinnen zu können, als wohl eines klar ist, dass sie vielleicht auch nicht so rundum angenehm ist, aber dass sie bloß mit Geld auch nicht zu kriegen ist. Und aus so einem Blickwinkel heraus der Versuch, das Phänomen Krass zu fassen, auf der einen Seite hemmungslos anhimmelnd, auf der anderen Seite kritisch in den Krümeln suchend und zu durchschauen versuchend.
Und es nicht
so
zu schaffen.
So dieser Sekretär eben, ja.
Genau.
So dieser Sekretär eben, ja.
Und dann gibt's noch eine dritte Figur. Das ist Liedewine Schonemaker, Tochter eines Künstlers. Ungeheuer lebendig in ihrem Auftreten, ungeheuer schlau, sehr frei in allem. Und diese Liedewine Schonemaker begegnet uns am Anfang als Gehilfin eines Zauberers. Und dann auf einmal will der Krass sie in sein Gefolge holen. Warum? Was reizt sie so an ihm?
Ja, es ist ein sehr auffälliges Mädchen. Sie ist ja schon aufgetreten da auf der Zauberbühne, indem sie als Assistentin für einen ziemlich faulen Trick da gedient hat. Dann trifft die Gesellschaft sie wieder, sehr neugierig auf sie, weil man gerne wissen möchte, wie war das mit diesem Trick, was ist da passiert. Und die Liedewine, die hat eben so etwas Unbezwingliches. Das scheint den Krass zu reizen. Ihre Freiheit, ihre Souveränität, ihre Frechheit, ihre Unbeeindruckbarkeit.
Die kann er nicht haben.
Und dann? Und ja, die, ja, nun will er sie aber haben. Aber dann will er sie fixieren, dann will er sie hypnotisieren, dann will er sie in eine Lage bringen, wo sie zu Kreuze kriecht, dann will er sie überwältigen. Das wird aber nicht gelingen. Vielleicht verstehen Sie, Herr Wasner, dass ich das jetzt nicht ausführlich ausbreiten möchte.
Nein, nein, nein.
Das ist
ja
sozusagen ein Witz des Buchs, nicht?
Nein, nein, natürlich. Ich will jetzt auch, das ist für mich auch die Frage. Ich habe hier noch stehen, wie viel wollen Sie eigentlich von der Handlung verraten? Weil man sich in der Handlung Ihres neuen Romans in einem Ausmaß festliest, dass man danach erstmal ganz viel davon erzählen will. Und also will ich auch mit Ihnen jetzt so am Anfang der Rezeptionsgeschichte dieses Buchs am liebsten über die Handlung reden und weiß doch, dass mir als Moderator die Hände gebunden sind. gleichzeitig eine Kleinigkeit, die scheint mir noch wichtig für die Lesart, die ich hier sehe, irgendwie sehr wichtig, weil der Krass will unbedingt dass sie nichts mit ihm hat. Sie soll keusch bleiben. Will er sie zu so einer Art Heiligen auch machen?
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Er will eben sehen, wie lange sie das durchhält. Er will sie...
Das ist ein Menschenversuch.
Ein Menschenversuch. Er Gut. will einen Menschenversuch starten. Er will sie auf der einen Seite blenden, überschütten mit Geschenken. Er will sie so für sich einnehmen, so betäuben, dass sie schließlich sich ihm von sich aus ergibt.
Geld spielt bei Ihnen
immer... Und sie trotzdem hält, nicht?
Geld spielt bei Ihnen immer eine sehr große Rolle in Büchern.
Ich habe mal ganz frühzeitig eine Klage gelesen, dass der deutsche Roman immer so weit weg von den wirtschaftlichen Gegebenheiten der Personen sei und man wisse immer nicht, wovon die Leute leben und so weiter. Und das habe ich mir gedacht, ja, muss man vielleicht wirklich dann auch mal immer sagen.
Hat Geld heute die Bedeutung, die früher die Religion hatte? Und hängt das vielleicht auch damit zusammen? Oder haben Sie das jetzt nur daraus gemacht, dass das Geld und Religion bei Ihnen so ein bisschen in eine ähnliche Ebene der Bedeutungsstiftung hineinragen?
Das steckt ja schon in dem Wort Kredit drin, nicht? Kredit, das heißt Glauben, nicht? Credere heißt Glauben. Ja. Also Kredit ist, bekomme ich, weil der andere glaubt, dass ich ihn zurückzahlen kann.
Ja.
Das steckt in diesem gesamten Weltwirtschaftssystem, steckt dieses Glaubenselement drin. Es wird schon gut gehen. Es wird schon irgendwie immer weitergehen. Es kann gar nicht zusammenbrechen, weil zu viele Interessen daran hängen und zu viele sich entschlossen haben, dieses Eisern durchzuziehen und mitzutragen und eventuelle Krisen auszubügeln. Und deswegen, da glauben wir einfach dran. Aber das ist tatsächlich die gegenwärtige Situation. Das kann man schon so sagen.
Und wenn es dann schief geht, dann kommt der Trauermarsch, mit dem Ihr Roman
endet.
Also wenn so viel Magie in irgendeiner Weise als Verzauberung und so weiter in diesem Roman eine Rolle spielt, dann ist das Geld, ist das eigentlich selbst etwas Magisches oder ist es sozusagen nur der Taschenspielertrick, mit dem man eine Magie erzeugen kann?
Ja, das Geld kann auch eine magische, also ich meine, wenn es dann Wirklichkeiten verändert, vor allen Dingen, wenn es vollständig gegenstandslos und vollkommen unanschaulich wird und eigentlich nur noch als Ziffernkette über den Bildschirm rast und ganz und gar unwirklich ist und trotzdem Riesenhaftes bewirkt, dann hat das tatsächlich so ein bisschen magischen Charakter.
Dieser erste Teil, der in Neapel spielt und auf Capri, wo Herr Krass dann viele Geschäfte zu machen versucht, da erzählen wir jetzt nichts von, der ist überschrieben als Allegro Imbarazzante. Oder wie sprechen Sie das aus?
Ja, Imbarazzante, ja.
Das heißt
peinliches Allegro.
Peinlich, aber munter. Also munter, merkt man ununterbrochen. Was ist denn das Peinliche da dran?
Naja, das Peinliche ist ja die ganze Situation. Das Peinliche ist die Situation dieses Kreises. Das Peinliche ist das Belauern des Betragens von dem Mädchen. Das Peinliche ist das, was das Mädchen dann tut. Das etc. Das Peinliche ist, wie sie dabei entlarvt wird von dem dienstwilligen Sekretär und so weiter. Das ist also noch eine ganze Reihe von peinlichen Situationen.
Das Peinliche. Gut, warum fasziniert uns denn das Peinliche so sehr?
Ja, ich möchte sagen, das Peinliche ist eigentlich der geborene Stoff für die Literatur. Das Peinliche ist ja, wenn man drinsteckt, unerträglich, kann einem wirklich schwer zusetzen, wenn man in einer peinlichen Situation sitzt. Aber eine peinliche Situation ist anders als der große Schmerz, das große Leiden, immer etwas Ambivalentes auch. Derjenige, der unter der Peinlichkeit leidet, der ist da eben in einer persönlichen Wunde betroffen, die er eigentlich gerne verborgen hätte. Ja, und das ist geradezu, also dann kommt sowas raus. Und das sind die Momente, aus denen sehr viele Romane leben.
Es gibt ja auch von Billy Wilder diesen Spruch, am schönsten, also am lustigsten ist es, wenn ein Mensch auf einer Bananenschale ausrutscht. Also sozusagen das Unglück des anderen, aus dem er sich erstmal befreien muss. Ist es sowas?
Ja, da kommt dann immer drauf an, wenn also sozusagen eine besonders auf ihre Würde wertlegende Person auf der Bananenschale ausrutscht, dann mischt sich da dann vielleicht eben auch Peinlichkeit rein. Wenn jemand, der unbefangen und munter ist und sich nicht als pompöser Esel beträgt, ausrutscht, dann kann man ihn vielleicht sogar bedauern. Ne? Es ist, wenn dies Ausrutschen muss sozusagen in einem größeren Zusammenhang gesehen werden, um entweder komisch oder gar tragisch zu sein, kann beides sein.
Das ist ja sehr spannend, auch gerade in dieser Zeit. Ich habe das Gefühl, dass Sie als Romanautor immer so eine freundliche Distanz zu Ihrem Helden wahren, sodass Sie immer sehr vornehm und freundlich beschreiben, was Ihnen widerfährt und den Leser dann zu seinem Urteil kommen lassen, sich selbst aber so ein bisschen zurückhalten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den jetzigen Zeiten der sozialen Distanzierung eigentlich Ihre Haltung eine sehr, sehr moderne Haltung ist. Dass also sozusagen die soziale Distanz ja teilweise auch neue Etiketten verlangt und neue Peinlichkeiten hervorbringt. Verstehen Sie das? Würden Sie mir da zustimmen?
Also ich finde, dass eine Distanz zu den Personen, die der Autor beschreibt in einem Roman, eigentlich fast doch eigentlich eine Bedingung ist. Ich meine, es mag auch Ausnahmen geben. Es gibt immer Ausnahmen von jeder Regel.
Es gibt hemmungslos fraternisierende Autoren.
Ja, ja, aber das ist doch manchmal auch dann gar nicht so angenehm. Also wenn ich sozusagen die Person, die mir jetzt als sympathisch suggeriert werden soll, dass ich die nur lieben soll, wenn mir das fingerdick aufs Brot geschmiert wird, dann bin ich möglicherweise als Leser da zögernd, dem zu folgen. Ich finde es viel schöner, wenn man im Lesen Entdeckungen auch machen kann und Widersprüche entdecken kann und Personen sich komplizieren und dass alles nicht so eindeutig ist.
Ja.
Das kommt mir geradezu doch als für den psychologischen Roman eben eigentlich doch als eine Vorbedingung vor. Das Vermeiden von Schwarz-Weiß, der Richter im Gericht, der kann jemanden verurteilen, sagen, du kommst jetzt 5 Jahre, wirst du eingebuchtet und die Erzähler, die können diesen Fall offen lassen. Die sind nicht dazu verpflichtet zu verurteilen, sondern können in der Schwebe lassen. Können ja. Argumente für und gegen die Person finden und dann geschilderte und dann mag der Rezipient entscheiden, wohin er tendiert.
Das passt aber dann durchaus dazu, dass man jetzt in Zeiten der sozialen Distanzierung ganz oft gezwungen ist, Umarmungen zu unterlassen, Hände schütteln und so weiter. Also ganz viele verbindlichkeitsstiftende Rituale unterbleiben auf einmal. Und man ja. lässt immer so eine Art Freiheit entsteht doch da. Merken Sie die auch?
Ja, ich sehe ja nun sehr viel weniger Leute. Und die Menschen, die ich umarmt hätte und jetzt nicht umarmen kann oder nicht umarme, verliert der Kontakt nicht an Herzlichkeit, dadurch, ja. dass man das dann eben nicht tut. Das kann ich nicht behaupten.
Die Freiheit, die man dem anderen lässt, schafft ja auch sowas wie eine Verbindung.
Ja, also
ist, so.
Das ist kein Mangel. Außerdem werden die Umarmungen auch wieder zurückkehren, da bin ich auch ganz sicher.
Ich frage Sie auch deswegen, weil Sie ja der Lektor waren von Asphavossen Asserates legendärem ja. Manierenbuch und deswegen natürlich die neue Höflichkeit in Zeiten von Corona mit Ihnen durchaus auch sinnvoll verhandelt werden kann.
Ja, ja, sicher. Es gibt ja schöne Formen. Die Inder haben eine schöne Form. Also dieses Ellbogen an sich anwanzen, da, das finde ich, ist immer ein bisschen peinlich. Aber die Inder, das Namaste, das sich verneigen vor dem anderen.
Kommt Ihnen das in Europa komisch vor? Ich weiß es nicht.
Mit gefalteten Händen. Man kann es ja ironisch machen. Und dann ist es doch ganz nett. Man muss es nicht ernst nehmen.
Dann jetzt müssen wir wieder zu Ihrem Buch kommen. Jetzt kommt nämlich eine Frage, die hängt auch mit den distanzschaffenden Möglichkeiten der Literatur zusammen. Sie können sich einfach in Bilder flüchten. Die Grausamkeit in Ihrem Buch ist nicht zuletzt dadurch abgemildert, dass Sie sie Tiere verüben lassen. An der Stelle würde ich gerne vielleicht eine kleine Passage von Ihnen gelesen bekommen, die im Roman genau in der Mitte des Buchs stattfindet.
Ja, sehr gern. Ist also im zweiten Teil.
Das heißt, der Teil, der in Frankreich spielt, wirklich in einer so menschenverlassenen, na, Menschen gibt's da, aber in einer so von allen Lexikon-Einträgen
dünn besiedelten Gegend, ja. Der Sekretär Jüngel aus dem ersten Teil, der hat sich dahin zurückgezogen und er bekommt jetzt Besuch in dem einsamen Haus. Sie hatte den Käfig schon dabei. Er war ein wenig rostig und nicht sehr sauber. Ein gelbgrüner und ein weiß-hellblauer Wellensittich saßen darin und verhielten sich still auf dieser aus ihrer Sicht womöglich gefahrvollen Reise. Fragten sie sich nach dem Warum und Wohin eines solchen Transportes? Es habe mit diesem Vogelpaar eine Bewandtnis, sagte Madame Lemoine, setzte sich auf den Küchenstuhl und holte eine Zigarette hervor. Es gebe einen Grund, die Vögel nicht allein zu lassen. Beim Rauchausblasen verzog sie ihren Mund, um den Rauch vom Käfig, der zwischen uns auf dem Tisch stand, wegzulenken. Sie habe nämlich beobachtet, dass die Vögel nervös würden, wenn sie diese damit unmittelbar anblase. Sie lasse deshalb zu Hause stets Fenster und Türen auf, was zwar für Durchzug sorge, aber auch dem Kater, der hier herumstreife, einen Zugang eröffne. Auch ich habe ihn schon gesehen. Ein ungewöhnlich großes und schweres Tier, grau-weiß gefleckt, mit kugelrundem Kopf. Ich nenne ihn den gestiefelten Kater, weil ich ihn mir aufrecht in Stiefeln schreitend vorstellen kann. Ein verwöhntes und gepflegtes Raubtier, das jedem Versuch, es anzulocken, widersteht. Ich will kein Gestreichel und Kraulen hinterm Ohr, scheint es zu sagen. Ich will Blut. Den Käfig mit den Wellensittichen habe er schon zweimal umgeworfen, als durchschaue er dessen Konstruktion, den ziemlich lose mit dem Gitterwerk verbundenen Boden, der beim Hin- und Herschleudern des Käfigs abfalle. Irgendwie musste an die rasend flatternden Vögel vor seiner Nase doch heranzukommen sein. Sie saßen schon in der Falle, waren seinem Willen bereits ausgeliefert. Madame Lemoine zögerte. Was ihr wichtig war, fiel ihr nicht leicht auszusprechen. Ich glaubte erst, sie suche nur nach neuem Gesprächsstoff, um nicht aufbrechen zu müssen. Aber sie hatte wirklich etwas auf dem Herzen. Es würde sie beruhigen, wenn sie wüsste, dass ich hin und wieder die Vögel beobachtete, fuhr sie schließlich fort. Das Männchen, woran erkannte man das? Der grüne Sittich, etwas größer als der bläulich-weiße? Aber das Geschlecht sei eigentlich an den kleinen Flecken oberhalb des Schnabels zu erkennen, bei den männlichen Vögeln dunkel, bei den Weibchen weiß, sei nicht immer mit dieser Frau zusammen gewesen. Er war schon einmal verheiratet. Aber eines Tages, ohne dass ich das für sie erkennbar vorbereitet hätte, habe er seine Frau nach jahrelangem Zusammenleben umgebracht, mit abstoßender Grausamkeit. Er hat ihr die Hirnschale aufgehackt. Sie fand die tödlich verwundete, blutbefleckte, noch nicht entseelte, zuckend auf dem Käfigboden liegen, mit ausgebreiteten Flügeln, die noch einmal ihre kunstvolle Schönheit zeigten, während der Gattenmörder stumpf und unbeteiligt auf seinem Ast hockte. Freilich war er dazu verurteilt, den Ort der Tat nicht verlassen zu können. Man sah ihm nicht an, was er getan hatte. In ihren Worten mischten sich Empörung mit Verwunderung, aber welche physiognomischen Mittel hätten dem Mörder zu Gebote gestanden, um sein Inneres zu offenbaren? Es gab nur die fein schrumpeligen, hellgrauen Lider, die er in seinem Gesicht bewegen konnte, aber selbst darauf verzichtete er. Wie immer hatte er starr um sich geblickt, den Kopf, der eben noch Mordwaffe gewesen war, zierlich neigend in einer Geste anmutiger Nachdenklichkeit. Sollte er etwa Erleichterung darüber empfunden haben, sich in dem knapp bemessenen Raum von nun an allein ausbreiten zu können? Es ist nur ein Tier, sagt man sich, aber ich weiß es besser. Das Böse kann auch in einem Tier wohnen. Vielleicht nicht mit seiner ausdrücklichen Zustimmung wie beim Menschen, aber eine Art Empfangsbereitschaft könnte es doch geben. Wie soll ich mich ausdrücken? Sie hatte deshalb von einer Bestrafung des Wellensittichs nicht absehen wollen. Zuerst überlegte sie, ihn von den Tatzen des gestiefelten Katers zerreißen zu lassen. Dann hielt sie es aber für falsch, den Tötungstrieb des Raubtiers auch noch zu belohnen, indem sie die Erwartung bestätigte, dass sich im Umkreis des Hauses bequeme Beute finde. Ich habe stattdessen das Männchen zu 10 Tagen dunkelhaft verurteilt.
Dabei muss man sich ja überlegen, ob diese Szene überhaupt jugendfrei ist. Wir senden zum Glück nach 22 Uhr.
Na bitte. Manche Kinder bleiben jetzt lange auf, weil sie nicht in die Schule können. Aber solche Erlebnisse können ja auch Kinder haben mit den lieben Haustieren.
Ja, bei Ihnen sind die Tiere häufiger grausam. Habe ich das jetzt vorhin richtig beschrieben, dass das so eine Art Ersatzschilderung ist? Das Böse wohnt in uns, sagen Sie hier an dieser Stelle. Und um das zu illustrieren, ist es vielleicht gar nicht so sinnlos.
Also zunächst muss man sagen, das Böse wohnt in uns, das sagt diese etwas wunderliche Frau, die Eigentümerin der Wellensittiche, die ja anders als man das sonst tut, nicht von Männchen und Weibchen spricht, sondern von Mann und Frau. Also für diese Frau sind diese Vögel wirklich menschlich. Also das sind, die haben Beweggründe wie Menschen, Seelen wie Menschen. Die betrachtet sie als ein geheimnisvolles Gegenüber. Also das ist ein Willen, eine Intensität, die menschlich ist, in diese winzigen Körper hineingepresst ist.
Der Krieg der Geschlechter.
Ein Anthropomorphismus, ja.
Der Krieg der Geschlechter scheint mir in diesem Buch relativ zentrales Thema zu sein, scheint mir häufiger bei Ihnen zu sein. Ich habe aber dieses Mal das Gefühl, dass die Frauenfiguren noch stärker sind als früher, sozusagen. Also nicht stärker, sondern dass da irgendwie eine Wandlung aufgetreten ist, während sie bisher sich eigentlich in der Gesellschaft so verhalten haben, wie sich Frauen verhalten. Habe ich jetzt diese Liduvine Schoonemaker, ist ja eine sehr freie Frau und die ominöse Ehefrau von Ralf Krass, über die wir ansonsten nicht reden, außer dass sie existiert, aber die taucht ja die ganze Zeit auch so als eine Art graue, rauchende Eminenz auf. Hat sich da was geändert bei Ihnen in den Frauendarstellungen oder ist das in diesem Roman von Anfang an auch angelegt gewesen im Plan?
Nein, das ging einfach um diese Figur, die ich schildern wollte. Ich sitze nicht da und überlege mir, wie sehe ich denn die Frauen schlechthin, sondern ich frage mich, wie ist diese einzelne Frau, die ich jetzt hier beschreibe? Und die Rolle der Liduvine, die entwickelt sich eigentlich ja in diesem Gegensatz zu diesem Mann. Wer von beiden war als Erste da? Eigentlich war sie als Erste da, als ich das Buch vorbereitet habe. Weil mir vor 30 Jahren eine Frau, die mich an Liduvine erinnert, diese Geschichte, diese Hotelgeschichte erzählt hat. Und ich habe sie eben lange in meinem Vorrat bewahrt, wollte sie immer mal in einen größeren Zusammenhang stellen, weil ich sie sehr reizvoll fand. Und dann war natürlich einfach erforderlich, dieser Frau einen Mann gegenüberzustellen, der zu einer solchen seltsamen Versuchsanordnung fähig wäre. Den hatte sie mir nicht geschildert, wie der war. Den konnte ich mir ausdenken.
Sie haben so eine Art literarisches Jeopardy gespielt. Es war eine Antwort da, aber Sie haben die Frage gesucht.
Völlig richtig, völlig richtig. So hat sich das sozusagen entwickelt, sich so ein Buch. Man geht von einer Evidenz, die man hat, geht man aus, zugleich eben die noch genügend Fragen offen lässt. Das ist immer sehr wichtig, dass man nicht zu viel weiß, dass die Fantasie noch freien Raum hat. Sonst muss man ja nur was sklavisch reportieren, was es eben soweit gibt. Dafür braucht man eigentlich keinen Erzähler.
Aber die Jüngels, die gibt es zum Beispiel ja, die sind relativ leicht, oder?
Ja, ja, na klar. Also ich meine, das ist solche verkrachten Existenzen wie den Jüngel, solche an sich selbst leidenden, unsicheren Männer oder sowas, die tauchen bei mir ziemlich oft auf, die Verlierer, richtige Loser-Typen.
Der Mond und das Mädchen.
Als Erzähler geradezu. Ja. Also ich finde die als Zeugen, als Beobachter finde ich diese Typen geradezu ideal.
Das ist aber auch spannend, weil letzten Endes, Entschuldigung, aber da muss ich ganz kurz, dieser Matthias Jüngel, der hat ja eine stilistische Eleganz und er schreibt ja auch ausgesprochen schöne Sätze. Gleichzeitig, klar, er ist ein unzuverlässiger Erzähler, weil er immer sich selbst irgendwie in seinem Neid da mit reinschreibt. Aber ist es Ihnen als Autor, tut Ihnen das dann nicht leid, dass Sie Ihr ganzes stilistisches Instrumentarium dann ausgerechnet so einer verkrachten Existenz in die Hände legen müssen?
Nein, auf gar keinen Fall. Also erstens mal finde ich, also ein richtig konsequente Rollenprosa, also so zu schreiben, wie absolut psychologisch wahrscheinlich ist, wie eine Person eben, was ihr zuzutrauen ist, das finde ich auf die Dauer sehr quälend. Man hat es dann verstanden, was die Defizienzen dieser Person, die da nun spricht, und nun soll man in diesem Ton nun sich eine lange Geschichte erzählen lassen, das ist langweilig. Also man soll den Erzähler ruhig mit allem ausrüsten, zu dem man selber auch fähig ist. Ja. Darüber hinaus handelt es sich eben, es handelt sich um einen Intellektuellen, es handelt sich um einen Menschen des Wortes, dass er ein fragwürdiger Charakter ist, ein feiger, ein verschlagener Charakter, ein tief unsicherer, ein zu Panik und Hysterie neigender Charakter ist, das ist ja auch unter Intellektuellen gar nicht so selten.
Was mir am besten gefallen hat, war diese seltsame Spiegelung, die seinen ganzen Lebensweg umspannt. Das ist nicht das, was mir am besten gefallen hat, sondern das, was mir sehr gut gefallen hat. Am Anfang heißt es Neapel bei diesem Besuch, das sei ja Neapolis, die neue Stadt. Und am Ende wird er dann so eine Art Verwaltungseinheit, er wird nämlich Professor für Urbanistik, was sozusagen ja die verwaltete Geschichte von Neapel dann auf die Art und Weise irgendwie bedeutet. Er plant neue Städte.
Ja. Also er hat dann so ein bisschen, hat sich dann gefangen, hat akademische Karriere gemacht. Er ist genesen, er ist von seinen ganzen Bedenken und seinem Selbstzweifel und seiner Panik ist er genesen und er ist ein gesundes, mieses Exemplar geworden. Er ist sozusagen zur Gesundheit durchgestoßen und damit dann noch ein bisschen niedriger und gemeiner, als er es vorher gewesen ist.
Ich sage das jetzt auch deswegen, weil bei Ihnen so viele kleine Motive oft durch den ganzen Roman dann durchgezogen werden. Eben die Frau rauchte. Rauch begegnet uns im Roman an vielen Stellen. Die Wellensittiche spiegeln ein bisschen seinen Kampf. Es gibt überhaupt sehr viele Spiegel in diesem Roman und so weiter. Wie kommen diese Motive in Ihr Schreiben rein? Wissen Sie das vorher schon oder leben Sie so in dem Roman, dass Sie auf einmal auf vertraute Sachen stoßen und die dann wieder zur Verfügung haben, wenn Sie dann später im Schreiben das herbeizitieren können, dass Sie so ein bisschen wie Gott dann immer oder wie ein Kind, das mit seinen Bauklötzen dann immer sagt, ja, jetzt nehme ich das da und das ist jetzt dieses oder jenes.
Ja, es ist eigentlich beides. Also es gibt Motive, die mich schon seit langem beschäftigen, die ich schon seit langem mit mir herumtrage, die dann plötzlich da ihren Platz finden, da genau hineingehören, und es gibt solche, die sich erst im Schreiben entwickeln, nicht? Also beispielsweise dieses Spiegelmotiv, das hat mich schon sehr lange beschäftigt. Es gibt dieses, das wird ja da auch betrachtet in Neapel, das berühmte Alexander-Mosaik, der Kampf zwischen Alexander und dem Perserkönig. Und es ist ein ganz kleines Motiv, was die meisten Leute übersehen. Das ist auf dem Fußboden, auf dem Boden, auf der Erde liegt ein sterbender Soldat und steht kurz davor, von den Rädern des Kampfwagens des Persers zermalmt zu werden, und betrachtet sich sein Gesicht in dem spiegelblanken Schild. Also er sieht sich selbst beim Sterben zu. Ich finde dieses Motiv außergewöhnlich und außergewöhnlich auch im buchstäblichen Sinn. Ich habe es nie wieder in der Kunstgeschichte irgendwo gesehen. Der antike Künstler hat einen ganz nebenbei sozusagen, nicht an prominenter Stelle dieses großen, ursprünglich Wandbildes, hat er da etwas untergebracht, worüber man lange nachdenken kann, lange meditieren kann. Und dann kam dieses Spiegelung. Dann war sie in meinem Kopf, dann passte sie zu Neapel, dann passte sie zu einem Besuch der ganzen Gesellschaft in diesem Museum, der mehr oder weniger scheitert, weil die sich alle gar nicht für die Sachen interessieren. Dann war dann doch die Frage, ja, Spiegel, das ist ja auf dem Titelbild ganz schön dargestellt.
Wo die Bachstelze sich spiegelt.
Die Bachstelze, die sich spiegelt in der Pfütze, ein Vogel, der sich in sich selbst verliebt. Ein Vogel, der sozusagen ein Narzisserlebnis hat, weil er sich in der Pfütze sieht und immer wieder versucht, mit sich Kontakt aufzunehmen, zu picken, zu hacken, und immerfort verschwindet das Spiegelbild und kehrt wieder.
Ja.
bis dann zum Schluss auch im Tod von Crass auch nochmal ein Spiegel eine Rolle spielt. So kann man sagen, es gibt ein Motiv, ein altes Motiv, ein immer bedachtes, was sich dann weiterentwickelt.
Und das wirkt natürlich durch den ganzen Roman als auch eins der vielen, die aus einem Text ein Gewebe machen, dass man auf die Art und Weise immer wieder Dingen begegnet, die man von vorher schon kannte. Deswegen ist ja dann die Frage, woher nehmen Sie den Plan, dass da so viele Spiegel dann auftauchen? Machen Sie sich dann konsequent Gedanken oder taucht das immer wieder in Ihrem Kopf auf?
Es taucht immer wieder so auf. Es ist also, so viel geplant wird da nicht. Also das würde auch gar nicht, man kann auch so natürlich, was weiß ich, so wie man ein Essay schreibt, Gedanken sammelt und dann sie sortiert und dann sie in Ordnung bringt und dann schließlich versucht, dann daraus einen flüssigen Text zu machen.
Aber es wirkt so alles so passend, was Sie schreiben, diese Landschaftsbeschreibungen, die Personenschilderungen, die Komik auf der einen Seite und die Tragödie auf der anderen Seite, dass ich immer so denke, ja, da muss doch ein Plan dabei gewesen sein. Das ist doch der beste aller möglichen Romane.
Es gibt natürlich eine Idee, wohin das Ganze sollte. Das ist klar. Aber wie es dann im Einzelnen entstanden ist, da schreibt der Roman sich eben dann auch selbst. Also das ist eigentlich
müssen
auch
Sie Ihren Figuren Freiheit geben?
Ja, natürlich. Das ist eigentlich auch einer der schönsten Momente, dass man weiß, jawohl, du bist an einer Sache dran, die wirklich funktioniert, wenn man feststellt, dass der Roman selber weiß, wo er hin will. Und dass die Motive sich ineinander von selbst eben verschränken und dass alles eben irgendwie zusammenpasst beziehungsweise sich auch entwickelt selbstständig.
Entwickelt ist ja auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang, oder?
Ja. Also dass man eben spürt, es ist in dem Keim, ist das alles, was ich da sozusagen sonst hereingebracht habe in das Buch, ist eigentlich im Keim auch angelegt gewesen. Wird nicht von außen herangetragen an diese Motive, sondern gehört von Anfang an schon dazu. Das ist ein sehr schönes Erlebnis. Nicht,
wann war das?
Habe ich nicht so oft gehabt. Habe ich bei diesem Buch gehabt. Habe ich bei anderen Büchern weniger gehabt. Hatte ich sehr stark bei Westend, hatte ich sehr stark bei Eine lange Nacht, also diese Bücher aus den 90er Jahren, dann eben nach einer langen Pause eben jetzt hier wieder.
Diese Bücher spielen aber dann halt Westend auch mehr in Frankfurt.
Ja.
Und das heißt, da sind Sie natürlich auch viel verwurzelt. Andere Frage jetzt, beziehungsweise damit zusammenhängt, also dass Sie sagen, das ist ein Erlebnis, dass alles passt und stimmig ist. Wenn es ein Erlebnis ist, können Sie es auch festmachen. Wann hatten Sie das und wo? Wie läuft das im
Imagination? Ich vermute, dass das schon während des zweiten Teils kam, diese Gewissheit. Und dann stand auch dann schon auch der dritte Teil dann vor Augen, der eben erst nicht vor Augen gestanden hatte. Das war so ein kleines Erleuchtungserlebnis, dass das Buch sich schon von mir gelöst hatte, obwohl es noch gar nicht fertig war, dass es sich begann zu verselbstständigen.
Zu den Spiegelungen würde ich das jetzt auch zählen, ist ja auch die Geschichte des Altertums. Kairo ist eine Stadt, die durch die Geschichte lebt. Neapel ist eine Stadt, die durch die Geschichte lebt. Und gleichzeitig die Datierung der Handlung auf ganz zentrale Punkte der jüngsten Zeitgeschichte. Das Buch fängt an in Neapel in den 80er Jahren, in den späten 80er Jahren. Der Ralph Crass ist ohne Neoliberalismus kaum zu denken und ein sehr reicher, verschwenderischer und gleichzeitig auch geldgieriger Mensch. Lass ich jetzt mal so stehen. Und gleichzeitig dann 1989 spielt diese Szene im verlassenen Frankreich, gottverlassenen Frankreich, spielt ausgerechnet im November 89. Mit keinem Wort wird an der Stelle erwähnt, dass in Deutschland die Welt auf den Kopf gestellt wird, dass der eiserne Vorhang fällt und sonst irgendwas, sondern der Held taumelt da irgendwie durch Südfrankreich. Sie lassen den Roman da spielen. Der dritte Teil spielt 2008. Diese Knackpunkte der jüngsten Zeitgeschichte. Also spielt 2008 während der Weltfinanzkrise sozusagen. Diese Knackpunkte der jüngsten Zeitgeschichte, der Weltgeschichte, spielen keine Rolle und spielen trotzdem ja in irgendeiner Weise im Kopf des etwas aufmerksameren Lesers natürlich selbstverständlich mit. Wie kamen Sie denn darauf?
dass eben die Wende dann von ihm nicht wahrgenommen wird. Das fand ich ein sehr schönes Mittel, um darzustellen, wie sehr er in seine persönliche Tragödie, auch in seine persönliche Entgleisung, in seine grauenvolle Ende seiner Liebesbeziehung durch sein eigenes unmögliches Betragen, durch die Scham, durch die Peinlichkeit und so weiter, wie sehr dieses die Wahrnehmung der Zeitgenossenschaft eben ja wegblendet. Das ist eben erheblich wichtiger, dass Hella nicht mehr ans Telefon geht, als dass die Mauer fällt.
Jetzt begründen Sie das.
Das kommt mir auch ziemlich also realistisch vor. Ich glaube, so sind wir.
Das ist spannend,
Ich glaube, so bewusst Zeitgenosse zu sein und eben Anteil an den Ereignissen zu nehmen, an den großen politischen Ereignissen zu nehmen, dass das zum ganz großen Teil auch Theater ist. Es ist uns eigentlich egal. Und wir, ja, wenn wir nicht unmittelbar betroffen sind, jetzt, ich meine, für einen Menschen, der in der DDR gelebt hat und der jetzt reisen konnte und der jetzt sah, dass dieses Überwachungssystem zusammenbrach und diese Diktatur zusammenbrach, für den war das natürlich auch in seinem Privatleben von höchster Bedeutung. Aber für diesen Mann, der aus irgendeiner westdeutschen Stadt stammt, war es das eben nicht. Und da wäre es eben auch eine Lüge, so zu tun, als hätte ihn das nun pflichtschuldigst auch erschüttern müssen.
Das ist ja aus der Handlung sehr deutlich begründbar so. Ich habe aber trotzdem auch eine andere Lesart, weil ich wollte das verstehen, warum mir das jetzt so stimmig vorkommt, dass ausgerechnet während der Finanzkrise und während des Mauerfalls diese Teile spielen, und hatte das Gefühl, ja, das sind ja zwei quasi Kipppunkte der jüngeren Zeitgeschichte. 88 ist das Ende der Nachkriegsgeschichte gewesen, da kommt dieser Ralf Krass, dieser pompöse Geschäftsmann, verschwendet alles, was er kann. Irgendwann kommen dann auch ein paar schmutzige Details zutage, und dann auf einmal wird er zu diesen Kipppunkten der Weltgeschichte gezwungen, kleinere Brötchen zu backen. Und es ist auf die Art und Weise so eine Art deutscher Geschichte, obwohl der Roman in Italien, in Frankreich und in Ägypten spielt.
Das ist sehr versteckt untergebracht, aber man kann es sozusagen als Detektiv mit der Lupe, kann man die Motive finden, dass Ralf Krass zusammenbricht, weil die Mauer gefallen ist. Dass er Geschäft gemacht hat, eben mit der Sowjetunion. Das wird ja nur angedeutet. Das klingt nur so an. Und als ein kleines Motiv, wie ja überhaupt die gesamten Geschäfte von Ralf Krass gar nicht weiter, also auch höchst andeutungsweise nur dargestellt werden. Der große Bruch in seiner geschäftlichen Existenz hat eben auch mit 89 zu tun. Und aber das ist sozusagen ein unter dem Buch durchlaufender Strom.
Ja, und dann taucht auch noch dieses Motiv dadurch auf, Sie hatten es schon gesagt, das Mosaik der Alexanderschlacht, dass da in irgendeiner Weise so etwas Postheroisches jetzt eingetreten ist, weswegen der Jüngel durchaus einen Aufstieg erlebt.
Ja, Jüngel erlebt einen Aufstieg.
Und jemand wie Krass kann man nicht mehr gebrauchen.
Der passt in diese neue Welt nicht mehr herein und kann sich auch nicht adaptieren, von sich aus auch nicht.
Wie stehen Sie denn dazu? Finden Sie denn Krass eigentlich unsympathisch?
Ich finde, dass Krass solchen Kategorien wie sympathisch und unsympathisch eigentlich enthoben ist. Er ist ein, wie man französisch sagen würde, ein Monstre sacré. Er ist ein überlebensgroßes Götterbild, was in bürgerliche Verhältnisse gerutscht ist und dort eben überproportional wirkt. Er ist eigentlich auch eine Art großes göttliches Tier. Er ist von mir aus auch so ein Brechtscher Baal. Er ist ein Ungeheuer. Aber ein Ungeheuer, der eben in unsere gezähmten Verhältnisse hinein platziert worden ist von einem grausamen Schicksal und darin dann auch komisch wirkt. Ich meine, es ist ja auch ein Don Quixote-Moment bei ihm vorhanden.
Steht jetzt hier noch bei mir im Plan, also es ist der Don Quixote. Wobei ich mich gefragt habe, was sind eigentlich die Windmühlen dieses Ralf Krass?
Er hat eben die Vorstellung, die Windmühlen, die sind vielleicht nicht so dargestellt, aber er hat doch diese Pläne von
der Villa Don Quixote.
Der hat ja nicht nur, Don Quixote will ja nicht nur Dulcinea erobern, der will ja auch Inseln beherrschen und er will ja letztlich ein Feudalherr von fantastischen Reichen werden, die ihm aufgrund seiner Heldentaten dann verliehen werden. Und das sind schon Gedanken, die auch der Crass teilt. Also das ist sowas Ähnliches, sich vorstellen kann.
Hätte man sich Ralf Crass auch als Künstler vorstellen können?
Ja, natürlich. Kann ich mir sehr gut als Künstler vorstellen. Es gibt auch geniale Künstler, die zugleich etwas Beklopptes haben, autistisch sind und keinen Schritt aus sich heraus, aus ihrer Vorstellungswelt gehen, tun können. Davon hat er auch was.
Als Sie 2007 den Büchnerpreis bekommen haben, hat Navid Kermani in seiner Laudatio den schönen Satz gesagt, modern am Don Quixote ist nicht sein Weltentwurf, sondern sein Scheitern. Ich frage mich, ob das nicht auch dieses Scheitern bei Ralf Crass zum Beispiel einfach ein notwendiges Scheitern ist.
Ja, es ist unbedingt ein notwendiges Scheitern, denn ich meine, das ist... Seine Tätigkeiten, die er ausübt, die Art seiner Geschäfte sind von Anfang an nicht so gewesen, dass er damit eine ganz große, außergewöhnliche, bedeutende Rolle hätte spielen können. Das ist von Anfang an eine Chimäre. Und die Leute, mit denen er sich da entsprechend umgibt, die ich eben die Parasiten genannt habe, die sind ja auch nur ein Herrschaftsersatz, nicht? Die sind von vornherein, das sind ja nur Statisten. Er fantasiert sich schon in seinen Erfolg hinein, bevor derselbe da ist. Und baut so lange, wie der eigentlich noch nicht da ist, baut er schon mal eine Kulissenwelt, in der Statisten die Rolle übernehmen können, die dann später den großen Persönlichkeiten vorbehalten sein soll.
Aus dem Blutbuchenfest habe ich immer noch das Zitat im Kopf, eine Kulisse ist dadurch eine Kulisse, dass man hinter sie geschaut hat.
Ja.
Sind Sie es, der hinter die Kulissen schaut, oder sind es die Menschen, die hinter die Kulissen schauen? Oder wollen die Menschen in Wirklichkeit einfach Kulissen haben und gar nicht dahinter schauen?
Nein, die Menschen wollen unbedingt Kulissen haben, das ist klar. Sie wollen vielleicht manchmal die Illusion haben, dass sie hinter Kulissen geschaut haben. Das Aufklären, das Aufdecken, das Denunzieren und so, das macht ja alles auch einen Heidenspaß. Aber landet man eben dann vielleicht erst noch bei der vorletzten Kulisse. Der letzte Blick mag dann noch verwehrt bleiben.
Eine Matruschka.
Eine Matruschka. Und in der letzten Puppe ist nichts drin.
Nicht? Ja, der Matthias Jüngel sagt ja, am Ende fordert er ja eine Wiederverzauberung. Der Roman fängt an mit einem Zauberer, der billige Tricks vorführt und endet mit der Forderung von Matthias Jüngel nach einer Wiederverzauberung der Welt.
Wollen Sie das die? Ist dann so eine Unterhaltung. Ich meine, das darf man jetzt auch nicht direkt so nehmen, wie es da, wie er das sagt. Das ist ja eine an sich auch ein bisschen sonderbare Unterhaltung, in der dieses Wort fällt, wo er versucht, eben seinem Gesprächspartner Eindruck zu machen. Also es ist nicht eine Forderung des Buches.
Und,
ich meine, die
und Ihre
Verzauberung
Meinung?
Die Verzauberung der Welt, man kann nicht, das ist dieses novalische Programm, das funktioniert deswegen nicht, weil wenn ich die Welt verzaubere, dann weiß ich ja, dass ich sie verzaubert habe. Dass das also ein subjektiver Akt war, dahinter eben die Welt leider so geblieben ist, wie sie ist und eben nicht verzaubert ist, sondern nur von mir so für mich, für meine Bedürfnisse mir jetzt mal so vorgegaukelt.
Also sozusagen freiwillig, weil man weiß, das ist eine Kulisse, die ich mir aufgebaut habe, dann einfach zu sagen, da schaue ich jetzt nicht hinten dran. Ich glaube an diese Kulisse, gelingt uns nicht.
Ja, nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass es gelingt. Ich glaube, dass es sogar vielen Leuten gelingt, in einer Scheinwelt zu leben. Aber für mich hat es nichts Verführerisches. Im Gegenteil. Ich setze auch keine Sonnenbrille auf, weil ich gerne das Licht so sehen möchte, wie es ist. Und ich halte mich sehr, sehr ungern in Träumen auf.
Aber das Magische, das hat einen Platz im Roman.
Das Magische hat auf jeden Fall seinen Platz im Roman. Verwandlung, selbstverständlich. Aber das ist dann natürlich ein Moment, nicht? Das ist etwas, was sich ereignet, was sich wirklich ereignet, was nicht einem Willensakt unterliegt, was kurz da ist, ein kurzes Blicken in eine andere Richtung und übrigens ganz wichtig, aussagelos und folgenlos. Durch die Magie wird nichts erklärt, wird nichts bewirkt. Ist einfach ein Augenblick, der zeigt, dass die Verhältnisse so wie sie sind nicht unbedingt das letzte Wort sein müssen.
Wie wunderbar. Herzlichen Dank. Ich sprach mit Martin Mosebach über seinen neuen Roman Krass. Das Buch ist bei Rowohlt erschienen. Sie hörten das SWR2 Lesenswertgespräch heute mit Alexander Wasner.